Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Die Velo-Weltmeisterschaft Zürich ist da und zum Start enttäuscht die Schweizer Männer. Wir fragen uns, warum ist der Stefan Kühn kein Fabian Cancellara? Wieso hat Marlene Reusser an der Medaille von der Schweizerin Jasmin Lichti ihre Anteil? Welche sind eigentlich die grössten Stars von dieser Weltmeisterschaft in Zürich? Und wie berechtigt ist die Kritik der Anwohnerinnen und Anwohner? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, im Sportpodcast von CH Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, dass ich auch mal wieder grossartige Gäste bei mir habe. Das sind hier im Studio der Marcel Kuchta und zugeschaltet der Simon Häring. Hallo zusammen.
Hallo Raffi.
Hallo zusammen.
Ja, die Velo-WM ist losgegangen in Zürich. Ich habe gestern das Vergnügen gehabt, bei den Zeitfahrrennen live vor Ort zu sein. Ja, wie habt ihr den Start so erlebt, Marcel?
Ja, ich alles im Rahmen von der Erwartungen, wenn man mal das Resultat an sich anschaut. Also Remco Evenepoel, alles andere als überraschender Weltmeister natürlich. Und dann sonst ist es mir halt so gegangen, wie viele wahrscheinlich, die gehofft haben, dass der Stefan Küng zumindest um die Medaille kann mitfahren kann. Und dann ist dann die Ernüchterung gekommen. Und darum ein bisschen Auftakt mit Wermutstropfen aus Schweizer Sicht.
Simon, wie ist es dir gegangen zu diesem Auftakt?
Ja, eigentlich genau gleich wie Marcel. Ich habe es sehr positiv empfunden mit den Zuschauerinnen und Zuschauern. Der Start auf der offenen Rennbahn in Oerlikon finde ich auch eine sehr lässige Idee, das zu integrieren. Das ist, glaube ich, das zweitälteste Stadion von der Schweiz, das noch in Betrieb ist. Ich frage mich jetzt nicht, was das älteste ist, aber sehr coole Stimmung dort, auch sonst nachher im Zielbereich. Habe ich sehr, sehr positiv empfunden. Und sportlich natürlich eben, Remco Evenepoel, keine Überraschung. Für mich eher überraschend, dass der Ganna so gut über den Hügel gekommen ist. Es sind doch ein paar Höhenmeter auf dem Programm gestanden. Und dass besser als der Küng drüber gekommen ist, ist dann aus Schweizer Sicht schon sehr enttäuschend, weil man hat schon gesehen, der Küng ist eigentlich so schlank wie noch nie. Und das hat sicher auch mit dem WM-Zeitfahren zu tun, wo er vieles auf das ausgerichtet hat und dass es dann so überhaupt nicht geklappt hat, um irgendwie auch nur in die Nähe von der Medaille zu kommen, muss man ehrlich sein, das ist schon enttäuschend.
Also wir sind schon mit drin in der sportlichen Analyse, ist auch richtig so, wir sind völlig mit drin in der Analyse vom Männerzeitfahren. Wo der Stefan Küng 8. geworden ist, der Stefan Bissegger sogar nur 29. Das ist sicher eine ganz grosse Enttäuschung. Schließlich hat auch er Ambitionen angemeldet. Und ich konnte mit dem Stefan Küng reden, nach dem Zeitfahren. Und ich habe es spannend gefunden, dass er dann eben irgendwo durch sagt, hey, ich bin auch nur ein Mensch, ich bin keine Maschine und ich bin halt nicht der Fabian Cancellara, der viermal Weltmeister geworden ist und so. Marcel, du verfolgst den Radsport schon seit x Jahren. Hast du das Gefühl, dass das ein bisschen das Problem ist, das er schon die ganze Karriere hat, dass er halt vor ihm einen gehabt hat, der halt eben die Zeitfahrenden gewonnen hat und er selber am Tag x selten dann voll liefert und wenn er liefert, hat er meistens noch 100. Pech.
Ja, das geht leider schon ein bisschen in die Richtung. Ist immer ein bisschen unfair, wenn du natürlich nach so einem Übersportler wie Fabian Cancellara quasi auf die Bühne kommst. Und dann ist ein gewisser Druck da und er hat viel Vorschusslorbeeren bekommen natürlich schon als Junge. Und er hat immer gesagt, dass sei ein würdiger Nachfolger von Cancellara. Aber eben, wenn du dann wirklich willst, top sein, dann musst du halt einfach am Tag X parat sein. Das hat der Cancellara geschafft, jeweils. Und ich glaube, das hat auch viel ein bisschen mit mentaler Stärke zu tun. Man muss so ein bisschen ein Winner-Gen haben oder so ein bisschen eine Arroganz auch irgendwie an den Tag legen und ein Selbstbewusstsein, das wahrscheinlich dem Stefan Küng einfach ein bisschen fehlt. Er hat ganz viele super Qualitäten, aber irgendwie hat man bei ihm immer das Gefühl, wenn es darauf ankommt, dann spielt ihm irgendetwas einen Streich und dann reicht es halt nicht zu dem, was er sich erhofft hat.
Ja, aber er hat, glaube ich, gesagt, er hat einfach gemerkt, ja, okay, es ist ein harziger Tag und er sagt irgendwie jetzt halt, ja, es sei schade, dass es während der WM kommt, aber das gäbe es halt noch einmal. Simon, wie siehst du die Thematik mit ihm, wo man eben, man hat jetzt schon, klar, es ist ein WM und die gibt es alle Jahre, aber irgendwo durch hast du halt schon ein bisschen mehr Hoffnung, weil es jetzt halt der Heim-WM ist, ist schon, glaube ich, für uns Schweizer noch mal etwas anderes.
Ja, absolut. Und ich glaube, es geht gar nicht nur mal darum, dass man ihn immer mit dem Cancellara vergleicht und das Gleiche erwartet von ihm, sondern ich glaube, so der überwiegende Gedanken oder das Gefühl, das man hat, wenn man an Stefan Küng denkt, ist, hey, irgendwann muss das Pendel doch auf seine Seite ausschlagen, dass es einmal klappt mit einer WM-Goldmedaille. Und es ist mehr so die Enttäuschung mit ihm, dass es wieder nicht so rausgekommen ist. Und das mit dem Cancellara finde ich durchaus einen spannenden Gedanken. Ich habe einfach das Gefühl, der Stefan Küng hat halt das Pech, dass es doch jetzt ein paar Zeitfahrer gibt, wo extreme Spezialisten sind auf das. Und wenn die ihre Normalform abrufen, sind die eigentlich nicht in seiner Reichweite. Da muss man einfach ehrlich sein. Der Remco Evenepoel ist einfach der beste Zeitfahrer, wahrscheinlich einer von den besten, was es in den letzten 25 Jahren gegeben hat. Und dann aber auch Filippo Ganna und Joshua Tarling. Das sind so zwei wirkliche Schränke, die von der Bahn her auch kommen, die einfach einen stärkeren Motor haben als der Stefan Küng, der hingegen der viel komplettere Velofahrer ist. Also der hat ja auch schon im Strassenrennen eine WM-Medaille gewonnen. Das wird dem Filippo Ganna und dem Josh Tarling höchstwahrscheinlich nie gelingen. Und so ist halt einfach, ja, es ist mehr so die Enttäuschung mit ihm als die Enttäuschung über seine Leistung, würde ich sagen.
Also wir sind da bei den Männern ein bisschen enttäuschend gestartet. Ich würde jetzt gerade bei den Männern, bei den Schweizer Männern auch bleiben. Eben, wir haben gerade beim Stefan Küng können wir dann auch Strassenrennen schauen, wo er auch mit dabei ist. Ich denke aber, es sind wahrscheinlich andere, die dort im Fokus werden stehen. Marcel, wo sind deine Hoffnungen für die Schweizer, jetzt, wenn wir an Sonntag denken?
Ja, das ist jetzt noch weit weg, wenn wir an Sonntag denken. Ja, ich glaube, auch dort muss man realistisch sein. Gerade im Strassenrennen, da muss so viel stimmen und passen letztlich, dass es aufgeht für einen Weltmeistertitel. Ich sage jetzt, um nochmal auf Fabian Cancellara zurückzugehen, Strassenweltmeister, das hat er nie geschafft. Hat sich ganz oft vorgenommen, das war ein grosses Ziel von ihm. Und jedes Mal ist irgendwie etwas dazwischen gekommen. Und ich würde sagen, dann ist tendenziell die Schweizer Mannschaft noch fast so ein bisschen besser bestückt gewesen. Es ist ja eine Mannschaftsaufgabe letztlich, oder? Die Mannschaft muss hervorragend funktionieren. Und wenn man hier andere Teams anschaut, eben wie gerade Belgier, ich habe das Gefühl, es wird sehr, sehr schwierig. Es braucht schon irgendwie einen Exploit, ich will nicht mal einen Namen nennen. Aber da muss wirklich Glück dabei sein, dass die Schweizer etwas schaffen.
Simon, du bist doch ein bisschen ein Hase, du bist doch ein Hasenfuss. Da muss man doch einmal ein bisschen reinpreschen und sagen, hey, da geht etwas. Oder und auch Namen nennen. Das ist ein bisschen zurückgehalten von dir. Darum mache ich jetzt das. Natürlich, der Marc Hirschi hat jetzt glaub, die letzten fünf Rennen, die er gefahren ist, Eintagesrennen, hat er glaub, gewonnen. Jetzt bei der Luxemburg-Rundfahrt ist er auch gut unterwegs. Natürlich, das sind alles nicht World-Tour-Rennen oder nicht Tourrennen der ersten Kategorie, die gegen vielleicht ein bisschen schwächer sind oder sicher schwächer sind als am Sonntag. Aber ich glaube, der ist ja wirklich randvoll gefüllt mit Selbstvertrauen und hat das, was du vorher moniert hast, wo im Küng vielleicht ein bisschen fehlt, die gewisse gesunde Arroganz, können an den Start zu gehen und sagen, doch, ich will Weltmeister werden oder mindestens eine Medaille holen und alles andere wäre eine Enttäuschung für mich. Und ich glaube, an dem sollte man ihn auch messen. Natürlich, der Tadej Pogacar steht über allen Top-Favoriten, gibt es auch noch den Evenepoel, Van der Poel auch. Aber ich meine, warum soll der Marc Hirschi nicht eine Medaille holen? Und wenn es nicht der Marc Hirschi wird, wo alle jetzt drauf schauen und alle drauf hoffen, warum denn eigentlich nicht der Mauro Schmid, der eine super Form gezeigt hat bei der Vuelta, glaube viermal in der Top 10 war, zweimal Zweiter geworden, sehr aktiv gefahren ist. Ich glaube, wir haben durchaus Fahrer aus Schweizer Sicht, die können in Spitzengruppen mitgehen. Und dann, wie du gesagt hast, Marcel, natürlich braucht es Glück, die richtige Taktik und auch die guten Beine. Aber ich glaube, man ist auf viele Szenarien vorbereitet, hat eigentlich irgendwie eine spannende Mannschaft zusammen. Darum sage ich, es gibt eine Medaille. Nicht Gold, aber ich glaube, es gibt eine Medaille.
Ja, ich würde dich auch gerne unterstützen in deinem Optimismus, Simon. Aber eben, ich finde genau, das ist der Punkt. Marc Hirschi hat zwar sehr viele Rennen gewonnen, aber die Konkurrenz war einfach eine andere, als sie am Sonntag wird sein. Ich wünsche mir ja, dass er wirklich zum Schluss, zumindest noch bei der entscheidenden Phase, mit vorne dabei ist. Aber eben, das sind halt einfach andere Bretter, der Pogacar, der Van der Poel, der Evenepoel. Also, ich sehe es nicht, sorry.
Das sind also wirklich ganz, ganz grosse Namen. Für ich sage jetzt, für eine Weltmeisterschaft in Zürich ist natürlich, sind Zunahmen natürlich mega cool, oder? Dass die gibt grundsätzlich. Aber ich glaube, jetzt gerade in den letzten Jahren eben, ist einiges gegangen. Es sind wirklich grosse Namen gekommen. Jetzt eben der Pogacar ist jetzt wirklich nochmal in Sphären unterwegs. Irgendwie auch schon fast grösser als der Radsport selber. Rundum kennt man ihn schon. Ich glaube, das könnte schon auch einfach zu rein, einfach, dass die WM auch eine Gewichtung bekommt. Wahrscheinlich schon auch recht wichtig sein, dass man eben die Namen nochmal hat, oder?
Ich denke schon, also Radweltmeistertitel, obwohl es den Event auch jedes Jahr gibt, oder im Vergleich zum Fußball-Weltmeisterschaft kannst du immer sagen, das ist noch viel seltener und viel wichtiger. Aber ich finde es schön am Radweltmeistertitel ist, dass du nachher das Regenbogentrikot hast, wo du nachher ein ganzes Jahr kannst rumfahren und du stichst raus als Weltmeister. Und ich glaube, das ist schon so ein Stress, wo die Fahrer auch so anzieht und finden, hey, das lohnt sich. Das ist wirklich eine Auszeichnung, die ich zeigen kann. Und das macht das Rennen eben schon wichtig, auch für die Top-Cracks. Darum sind echt die Rad-WM-Strassenrennen echt immer sehr spektakulär und hochstehend.
Ja, da darf man den Gedanken ja auch noch ein bisschen weiterspinnen. Der Marc Hirschi fährt ja nächstes Jahr für ein Schweizer Team, für Tudor. Und Tudor ist ja noch nicht erstklassig, ist noch nicht in der World Tour. Aber man stellt sich vor, der Marc Hirschi hätte das Regenbogen-Trikot. Ja, man kann ja schlecht danach, also man ist auf unsere Wildcards angewiesen, bei gewissen Klassikerstarten, auch bei den Grand Tours. Und man kann sich ja schlecht vorstellen, dass dann nachher die Organisatoren von der Tour de France nicht wollen, dass ihr das Regenbogen-Trikot bei ihnen im Startfeld ist, oder ganz geschweige denn auch vom zweifachen Weltmeister Julien Alaphilippe, sehr ein beliebter Fahrer in Frankreich auch. Das wäre ja auch noch so eine super Fügung und ein super Argument, warum es eigentlich fast muss klappen mit diesem Regenbogen-Trikot für die Schweiz.
Also das ist schon ganz sehr, sehr optimistisch. Ich wäre jetzt auch eher so zwischen Ding gewesen. Ich bin nicht ganz so pessimistisch wie der Marcel, ich sage, es ist unmöglich, aber ich sage, ich glaube, wenn der Hirsch oder der Schmitz eine Bronze holen, wär super. Und ich glaube, mehr eben, wenn ich dann an Pogacar
und eben an Pogacar
denke. Ich sage ja nicht, dass es unmöglich ist. Ich sage einfach, es braucht unglaublich viel Glück. Und ich hoffe darauf, dass es klappt. Aber ich bin halt auch ein innerer Pessimist.
Okay. Was man vielleicht auch noch muss anfügen an dieser Stelle, wenn es jetzt auch nicht nur um die Schweizer geht, sondern Tadej Pogacar, ich glaube, das ist ja für jede Weltmeisterschaft, wenn es gerade der grösste Star vom Radsport dann nachher gewinnt, ein gutes Zeichen, aber der Pogacar kann ja auch noch historisch arbeiten, wo nur zwei bis jetzt gelungen ist in der Geschichte vom Radsport, dem Eddy Merckx und dem Stephen Roach, nämlich die Triple Crown of Cycling. Das ist Giro d'Italia Gesamtwertung, Tour de France Gesamtwertung und dann der WM-Titel im Strassenrennen im gleichen Jahr. Das ist auch sein erklärtes grosses Ziel, dass er das am Sonntag schafft, wäre erst der dritte. Und das ist auch der Grund, warum man dem Zeitfahren nicht angetreten ist. Also das wäre sicher auch mehr als nur eine schöne Randnotiz und Krönung für die Rad-WM in Zürich.
Und er hat durchaus auch gute Unterstützung, kann man glaube ich sagen. Also das war natürlich auch mit einem starken Team. Natürlich vor allem sticht dort noch der Primož Roglič raus. Also die Slowenen haben alle drei Grand Tours in diesem Jahr gewonnen. Also das ist natürlich schon auch recht krass, wenn man auf das kleine Land schaut. Da schauen wir ein bisschen neidisch auf Slowenien.
Ja, das kann man natürlich, oder? Und da komme ich wieder zurück auf meine Einwand von vorhin, oder? Es gibt einfach andere Mannschaften, die einfach auch stärker besetzt sind als die Schweizer. Ich sage nicht, dass die Schweizer schlecht besetzt sind. Das ist ein ganz solides Team mit sehr guten Fahrern. Aber ich habe einfach das Gefühl, eben so in die Spitzen raus sind einfach die anderen Teams schon nochmal eine Stufe besser.
Jetzt würde ich auch sehr gerne noch über die Frauen reden. Und zwar hat es jetzt zum Start, jetzt in diesem Zeitfahren, eine sehr schöne Geschichte gegeben. Und zwar mit der Jasmin Licht, die hat eine Silber geholt in der U23-Kategorie, die sie selber nicht wirklich erwartet hat. Also es war sehr erfrischend gewesen, wie sie wirklich offensichtlich Freude gehabt hat und auch selber ein bisschen überrascht davon war, dass sie die Medaille hat können gewinnen. Und ich finde es auch allgemein eine recht schöne Geschichte dahinter, weil sie hat erst durch Corona richtig angefangen Velofahren. Vorher hat sie UL gemacht und sind halt die Wettbewerbe oder die Wettkämpfe nicht stattgefunden. Da ist sie halt am Wochenende längere Velotouren gefahren. Hat dann beim RVR Singen angefangen. Ich steht auf Marlen Reusser getroffen, die hat sie auch ein bisschen gefördert und vor allem dann auch gepusht, wo sie dann in den ersten Rennen hinterher gefahren ist und irgendwie Angst gehabt hat, in den Peloton reinzufahren und so. Und Marlen Reusser hat sie dann eigentlich motiviert, überhaupt dabei zu bleiben und jetzt holt so eine mit 21 in der U23 Kategorie Silber. Also eine wunderschöne Geschichte. Aber vor allem kommen wir dort natürlich dann recht schnell auf den prominentesten Namen. Bei den Frauen, wo aber eine grosse Absenz ist, Marlen Reusser, die mit dem Post-Covid-Syndrom zu kämpfen hat. Marcel, was denkst du, wie fest fehlt sie? Also logisch fehlt sie sportlich extrem, sie fehlt auch als Charakter, aber sie fehlt wahrscheinlich auch an diesem Anlass grundsätzlich.
Ja klar, Marlen Reusser ist natürlich eine von der grossen Figuren im Schweizer Radsport. Oder? Sie wäre glaube ich, Botschafterin von der WM in Zürich. Und sie ist halt einfach als Persönlichkeit halt wirklich auf einer Stufe, wo du einfach auch unbeteiligte, sage ich so ein peripher interessierte Leute kannst ins Boot holen und begeistern mal, zumindest temporär begeistern für so einen Sport. Und darum ist es natürlich schon extrem bitter, dass sie fehlt, sowohl eben auf der Strasse als auch daneben. Also da müssen wir nicht drüber diskutieren. Und wenn ich noch schnell einhaken bei der
Asien-Lichti,
ich finde es extrem schade und bedauerlich, dass U23-Rennen quasi im Rahmen von dem Elite-Rennen stattgefunden hat und die Silbermedaille so quasi en passant, hat man dann das sich müssen ausrechnen. Ah ja, da die Deutsche, die ist noch schneller und dann Jasmin Lichti auf Platz, ich weiß nicht mehr wie viel.
Ich glaube 20 ist sie dann bei der Elite gewesen.
Ist sie dann irgendwie Silbermedaille-Gewinnerin gewesen. Und das ist dann so ein bisschen wie zu einer Randnotiz gekommen. Und ich finde es ein bisschen schade, dass die nicht das eigenes Rennen haben.
Ja, vor allem, weil es die Männer ja haben, oder? Also das ist schon auch ein bisschen speziell, dass es bei den Frauen nicht so ist.
Genau.
Ja, da muss man nicht drum um einen heißen Brei herumreden. Das ist nicht adäquat. Gerade wenn man sieht, dass so viele Parasportrennen einzeln stattfinden, was zum Teil wenig Athletinnen und Athleten gibt. Ich bin da nicht dagegen, es geht gar nicht um das, aber die U23-Kategorie ist die wichtigste Nachwuchskategorie. Ich finde auch, dass man das hätte anders lösen müssen.
Genau, aber trotzdem natürlich eine schöne Geschichte. Simon, wie siehst du, wenn wir richtig Strassenrennen schauen, jetzt bei den Frauen, was kann man da erwarten?
Ja, sehr schwierig. Ich glaube, Elise Chabé wird wahrscheinlich Captain sein. Noemi Rüegg hat ein unglaublich starkes Rennen gezeigt bei den Olympischen Spielen in Paris. Ist siebte geworden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hat einen wirklich grossen Sprung nach vorne gemacht im letzten Jahr, nach ihrem Teamwechsel. Ich kann mir vorstellen, dass es Top-10-Platzierungen gibt, aber Medaillen, da fehlt mir jetzt im Gegensatz zu den Männern ein bisschen die Fantasie. Dass das könnte das Thema werden für das Schweizer Team.
Kann wahrscheinlich mitgehen. Vielleicht noch zum das Zeitfahren, wo eigentlich beides zusammen im gleichen Rennen ausgetragen worden ist. Dort hat es übrigens auch quasi eine heimische Silbermedaille gegeben mit der Demi Wollering, die zu Meggen, also im Kanton Luzern wohnt, wo knapp nicht den Titel geholt hat. Aber spannend ist vor allem die Geschichte von der, die eben ein Regenbogen-Trikot geholt hat, Grace Brown, die Olympiasiegerin, wo einfach, obwohl sie jetzt die allerbeste ist, sicher im Zeitfahren, sagt, Ende Saison ist fertig, ich habe keine Lust mehr auf Heimweh mit 32. Das zeigt für mich, also ich finde es völlig verständlich, also ich habe eine Pressekonferenz können erleben, wo sie das nochmal ausgeführt hat und gesagt hat, hey, ja, wenn man Australierin ist, man halt das ganze Jahr unterwegs, man ist nie daheim. Und man kann auch nicht einfach zwischen den Rennen kurz heim und so. Ist das irgendwie so etwas, wo wir Europäer da haben, ein bisschen vergessen, dass es halt eben doch für gewisse noch viel grössere Verzichtserklärung ist, Profisportler zu sein, jetzt eben in diesem Bereich, als es jetzt vielleicht für jemanden ist, wie jetzt eben all die Namen, die wir vorhin genannt haben, von den Schweizer, die halt zwischen den Rennen kurz zeigen. Was denkst du, Marcel?
Ja, das ist jetzt schon klar. Der Radsport ist sehr, sehr, sehr eurozentriert. Also alle wichtigen Rennen finden in Europa statt. Oder? Das ist bei weitem nicht so eine weltumspannend wie zum Beispiel Tennis. Und eben, ich meine, man merkt es ja nur schon, wenn es mal die europäischen Team im Januar jeweils auf Australien gehen, um dort Rennen zu fahren, oder wenn dort der Sommer ist, dass sie ja eine riesige logistische Leistung dort alles runterzufügen. Oder? Und umgekehrt ist es dann einfach so, von Februar bis Oktober bist du dann einfach mehr oder weniger in Europa. Oder? Dann ist das genau im Januar und that's it. Oder? Und dann bist du natürlich immer, dann bist du über ein halbes Jahr weg von daheim. Und das ist schon sehr, sehr zäh. Also ich kann das völlig nachvollziehen.
Simon, was wolltest du dazu noch ergänzen?
Ja, da kann ich eigentlich nicht viel ergänzen. Ist allerdings in vielen Sportarten so, weil ja, Australien ist eine unglaubliche Sportnation, aber halt nicht der Nabel der Sportwelt. Und vielleicht muss man da auch noch in Klammern anfügen, dass natürlich sehr viele Radsportlerinnen und Radsportler ihren Lebensmittelpunkt nicht dort haben, wo sie aufgewachsen sind oder wo sie her sind. Gerade irgendwie in Andorra zum Beispiel, in der Pyrenäen, dort haben viele nicht nur ihr Trainingscamp, sondern die leben zum Teil dort. Auch viele Europäer. Ich meine, gut, Tadej Pogacar wohnt in Monte Carlo, das passt ein bisschen so zu seinem Popstar-Image innerhalb von diesem Sport. Und da kann man nur sagen, ja, die Schweizer haben natürlich ein riesen Glück, gell? In der Schweiz hast du perfekte Trainingsbedingungen, du hast die Berge, die Pässe, wo du kannst trainieren, bist im Herzen von Europa, kannst natürlich sagen, vielleicht sind die Strassen ein bisschen stark befahren, aber eben, um den Gedanken noch abschließen, ist natürlich ein Opfer, das viele Radsportlerinnen und Radsportler müssen bringen, dass sie halt nicht dort leben können, wo sie eigentlich gerne würden oder aufgewachsen sind.
Ja, und einen kleinen Nachteil, den es noch gibt in der Schweiz, zumindest wenn man gestern zugelassen hat, was der Eduardo Affini erzählt hat, der dritt geworden ist im Zeitfahren, hat gesagt, die Strasse war schon ein bisschen holprig beim Abfahren. Also perfektiert ist sie dann auch für einen Italiener gewesen. Habe ich jetzt noch eine spannende Randnotiz gefunden. Aber wir können auch gerne noch ein bisschen wegkommen vom Sport selber, sondern noch ein bisschen mehr über die WM grundsätzlich reden, weil es gibt ja extrem viel zu diskutieren in Zürich. Simon, du wohnst in der Stadt Zürich. Wie geht es dir mit dieser WM vor der eigenen Haustür?
Also hervorragend, weil erstens bin ich ja Velo-Fan und zweitens mal wohne ich in einem Stadtteil, der überhaupt nicht betroffen ist. darum habe ich natürlich gut reden. Aber eben, man darf es auch nicht wegdiskutieren. Es sind gerade ab dem Mittwoch, wo dann viel auf dem Stadtcircuit gefahren wird, rund 60'000 Menschen betroffen, direkt betroffen von Einschränkungen im öffentlichen Verkehr, im privaten Verkehr. Und gerade das Gewerbe hat sich ja sehr negativ geäußert zum Teil und ausgerufen. Und es gibt offenbar auch Unternehmen oder Coiffeure etc., die sogar zumachen und einfach den Umsatzeinbruch so in Kauf nehmen. Ich habe ein gewisses Verständnis für das, wenn du so direkt betroffen bist. Andererseits muss man sagen, ja, also wir leben in einer Stadt. In einer Stadt gehören Grossveranstaltungen dazu. Natürlich, ja, das ist jetzt nicht irgendwie ein Knabenschiessen oder weiss ich was. Und es geht halt ein bisschen mehr als einen Tag oder zwei, sondern eine Woche. Andererseits muss man sagen, es ist eine Woche. Es ist ein einmaliges Ereignis in langer, langer Zeit. Und ich finde es ein bisschen bünzlig, wenn man da irgendwie überall so Ohren in der Suppe sucht.
Ja, und vor allem kommt ja noch dazu, man hat sich schon sehr, sehr lange darauf vorbereitet. Also, ich glaube, seit 3 Jahren ist bekannt, dass die WM in Zürich ist. Ich glaube, seit einem Jahr ist mehr oder weniger bekannt, wo das die Strecke durchgeht und was es für Auswirkungen hat. Ich glaube, was man den Organisatoren oder der Stadt ein bisschen vorwerfen kann, ist, glaube ich, Kommunikation, dass man nicht ganz klar gemacht hat, was ist jetzt genau gesperrt und wie lang. Ich glaube, da hat es ein bisschen Missverständnis gegeben. Aber der Punkt ist ja einfach eben, es ist zeitlich begrenzt. Es ist etwas Spezielles, du hast dich darauf vorbereiten können. Und ich denke mir immer, ich kann natürlich gut reden oder, als extern, aber mach doch aus der Not eine Tugend und probiere irgendwie etwas Spezielles zu machen. Es gibt ja auch Schulen, wo irgendwie die Lehrer nicht mehr heimkommen und die übernachten halt jetzt in der Turnhalle. Mach doch irgendein Event daraus. Oder immer nur kritisieren. Ich finde das wirklich, du hast es richtig gesagt vorhin, das ist extrem bünzlig.
Extrem
kommt noch dazu, sorry, wenn ich dir ins Wort falle. Es gibt ja auch Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, die jedes Jahr stattfinden, länger sind als eine Woche. Gerade zum Beispiel fällt mir gerade ins French Open in Paris. Das ist dann 3 Wochen lang. Das ist mitten in einem Quartier innen. Also auf der anderen Strassenseite leben Menschen. Und du musst auch sagen, ja, dort gibt es auch nicht jedes Mal einen riesen Aufruhr. Und das ist dann vom Morgen früh bis zu oben spät. Und hier bei dieser Rad-WM sind ganz wenige Tage, wo es zwischen 10 und ca. 5-6 am Abend abgeriegelt ist. Und nachher sind die Strassen wieder normal befahrbar. Also wenn du am 8 am Abend fährst, spürst du dort keine grossen Beeinträchtigungen. Und darum muss ich schon sagen, also ich glaube, die Organisatoren haben wirklich ihr Möglichstes da, um das dass es möglichst wenig Einschränkungen gibt. Und am Ende des Tages ist es doch auch eine wunderbare Sache, wenn das im Herz von einer Stadt kann stattfinden und nicht irgendwo in der Peripherie. In Olten zum Beispiel.
Da noch ein bisschen lokal. Schelte, ich habe vorhin gerade mit einer Kollegin noch geredet, die nicht im Sport daheim ist, die auch in der Stadt Zürich wohnt und sich extrem aufgeregt hat über die Weltmeisterschaft, dass die mitten in der Stadt ist und gefunden hat, sie können doch irgendwie im Oberland sein und irgendwie durch den Wald fahren oder so. Da habe ich versucht zu erklären, dass so eine WM durchaus auch Positives kann haben für eine Stadt. Simon, was denkst du, was bringt effektiv die Weltmeisterschaft der Stadt Zürich?
Wertschöpfung. Das ist ja immer das beste Argument in der Schweiz, wenn man Geld mit etwas verdienen kann. Und ich glaube, das ist unbestritten. Man rechnet, gut, wenn es jetzt gutes Wetter gewesen wäre, das ist jetzt leider nicht der Fall, aber mit ca. 850'000 Leuten, die aufgrund von dieser WM hier ankommen, dass sie löst so unmittelbar Wertschöpfung aus, Übernachtungen, Verpflegung etc. Es gibt natürlich jeden Tag schöne Bilder, TV-Bilder, wo glaub, 350 Millionen TV-Zuschauer weltweit werden das Strassenrennen am Sonntag schauen. Die sehen den schönen Zürichsee, die sehen den 6-Leuten-Platz, Frau Münster etc. und denken sich, wenn sie es nicht sowieso schon vorher denkt haben, die Schweiz ist schon noch schön, da würde ich gerne ein Psychli machen. Also das ist die beste Werbung für den Schweizer Tourismus, wo ja trotzdem auch noch ein sehr bedeutender Wirtschaftsfaktor ist in der Schweiz. Und ich würde gleich auch noch entgegenhalten, auch in Zürich gibt es so Anlässe, wo nachher alles lahmgelegt ist. Was ist mit einer Street Parade? Da gibt es auch jedes Jahr ein paar, die finden, ja nein, das ist doch ein Gugus, kann man gut finden oder nicht, aber es ist nun mal mit Vorteil und Nachteil verbunden, wenn man in einer Stadt wohnt. Umgekehrt aber auch, wenn man nicht in einer Stadt wohnt. Und mit dem muss sich einfach jeder arrangieren. Und wenn es einem nicht passt, muss man sagen, ja gut, dann gehe ich aufs Land oder umgekehrt.
Ich glaube, was irgendwie auch noch ein Problem von Zürich ist, Achtung, Vorurteil vielleicht, es ist halt eine gewisse Sportfindlichkeit, ist halt auszumachen, trotz allem. Ich glaube, wenn du das in einer anderen, zu Bern jetzt auch Tour de France Ankunft gegeben und so, riesen Sachen, unglaublich viele Leute. Fabian Cancellara hat kürzlich mal wieder geschwärmt von dem Tour de Suisse Ankunft. Und die Leute haben das aufgesucht, oder? Und ein Fest daraus gemacht. Und irgendwo muss doch das ein bisschen der Spirit sein in so einer Stadt, wenn so ein Anlass kommt. Dann müsste einfach eine gewisse Grundbegeisterung da sein. Aber offenbar ist das in Zürich bei gewissen Bevölkerungskreisen zu viel verlangt. Oder es sind nur die Bevölkerungskreise, die man halt hört, weil sie laut sind.
Ich glaube auch, weißt, vielleicht machen wir das, es haben ja einfach ein gutes Sprachrohr, oder? Ich habe jetzt das bei den Olympischen Spielen in Paris ähnlich erlebt. Dort habe ich nie irgendjemanden angetroffen, der gefunden hat, das ist jetzt ein völliger Gugus, was wir hier veranstalten. Die Leute haben Freude gehabt. Aber gleich, es gibt auch dort selbstverständlich negative Stimmen und Leute, die direkt betroffen sind und die direkt negativ betroffen sind. Das darf man auch nicht kleinreden. Aber ja, vielleicht muss man uns selber da auch in die Verantwortung nehmen. Vielleicht geben wir solchen Stimmen einfach auch ein grosses Gewicht, weil das dann auch so das Ausrufen und so, das wird halt gern gelesen. Das muss man auch ehrlich sein.
Dann tun wir doch jetzt gerade das als Anlass, nicht, um jetzt nicht mehr da über das Thema zu reden, sondern nochmal kurz auf den Sport kommen. Simon, wenn du jetzt vorher schaust auf das, was noch auf dem Programm steht, die WM geht ja noch ein paar Tage, auf was freust du dich am meisten?
Auf das Strassenrennen der Männer. Das ist, muss man kein Geheimnis daraus machen. Gerade oder allgemein auch auf das Strassenrennen der Frauen, wenn es dann auf dem Stadtzirkus vor allem gefahren wird. Sie starten zwar außerhalb, Frauen in Gossau, wenn es mir recht ist, Männer in Winterthur und kommen dann nachher in die Stadt rein und machen dann Männer 7 Runden auf dem Stadtkurs. Also wenn man dort am Strassenrand steht, ich glaube, es gibt eine super Stimmung. Ich glaube, das Wetter spielt auch mit, so wie es aussieht am Sonntag. Und vor allem kriegt man dann sehr viel Sport geboten. Das darf man auch nicht vergessen. Velorennen sind zwar irgendwie Anachronismen, weil es geht irgendwie 6,5 Stunden, 270 Kilometer, das schaut doch heute niemand mehr am Fernsehen, würde man meinen. Aber es ist halt schon etwas Spezielles, man kann einfach raus an den Strassenrand und man ist gratis mit dabei. Es ist eine super Stimmung, vielleicht gibt es noch eine Wurst und ein Bier, vielleicht auch irgendwelche veganen Alternativen, wenn man das will. Und sieht dann nachher den Sport und ist so nah dran. Ich glaube, das ist etwas Einmaliges im Radsport und ich würde jeden dazu einladen, die Gelegenheit wahrzunehmen. Ich glaube, an diesen 270 Kilometern gibt es auch für jeden irgendwann ein Plätzchen, wo man anstehen kann, möglichst noch dran sein.
Marcel, wirst du dort auch am Strassenrand stehen?
Leider nein, ich bin dann in der Ferien. Ich liege in Italien am Strand und schaue wahrscheinlich ins Handy rein und schaue das Rennen. Das lasse ich mir nicht entgehen. Aber ich freue mich extrem auf das U23-Rennen vom Freitag. Dort sehen wir die nächste Generation von der Schweizer Radprofis. Und noch ein bisschen aus Lokalkolorit-Sicht, 3 Aargauer mit dabei. Darunter Gebrüder Jan und Fabio Christen. Vor allem die Jan Christen bin ich sehr gespannt. Viele Vorschusslorbeeren in seinem ersten kompletten Profijahr sehr gut unterwegs, überzeugend unterwegs in dem UAE Emirates Team. Und ich hoffe schon, dass er am Freitag ein Ausrufezeichen setzt und in den Spuren von Marc Hirschi wandelt, der ja auch den U23-Titel geholt hat.
Ja, und vielleicht doppelt ihr den Marc Hirschi am Sonntag gerade noch. Das wäre doch ein schöner Abschluss. Vielen Dank. Wir wären da schon wieder am Ende von dieser Folge. Danke Marcel, danke Simon.
Gerne.
Danke euch.
Herzlichen Dank natürlich auch fürs Zuhören bei dieser Podcast-Folge. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns gute Bewertungen abgebt. Die nächste Folge kommt dann wie immer nächsten Montag. Bis dahin gibt es weitere Podcasts von CH Media auf chmedia.ch/podcasts. Eine gute Woche zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.